Futter ist zurück. Die neue Ausgabe mit einem Austausch über Erfolg im Fußball und in Unternehmen. Hier sprechen Marco Bode, Fußball-Europameister, und Oliver Bartels, Kommunikationschef des Deutschen Milchkontors, mit spannenden Gästen aus der Welt des Fußballs, aber auch aus der Wirtschaft. Und heute bei uns zu Gast Uke Göttlich, Präsident des FC St. Pauli, dem amtierenden Herbstmeister der zweiten Fußball-Bundesliga.
Denkfutter, zweite Staffel, erste Folge. Wenn ich die Glocken im Hintergrund höre, hätten wir ja nicht besser starten können in die neue Staffel rein. Ich freue mich, wir sind wieder da. Und Marco, du grinst.
Ja, moin, auch von mir. Ich freue mich auch, dass wir wieder da sind. Und ich freue mich auch, dass wir in dieser zweiten Staffel jetzt eine wichtige Veränderung haben. Wir haben einen Gast. Moin, Uke.
Moin, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, das ist sehr schön, weil du bist sozusagen der Auftakt in die neue Staffel. Und ich meine, die allermeisten werden dich kennen, aber wir wollen jetzt auch keine große Vorstellung machen. Trotzdem, du bist ja im Grunde die verkörperte Analogie zwischen diesen beiden Welten. Du bist einerseits Präsident beim FC St. Pauli, und das gerade neu bestätigt von der Mitgliederversammlung. Glückwunsch dazu. Okay. Aber du bist auch Unternehmer seit vielen Jahren, und das wissen vielleicht nicht so viele. Und die Grundthese bei Denkfutter ist ja so ein wenig, diese beiden Welten haben viel miteinander zu tun. Es gibt viele Parallelen, es gibt viele Analogien. Kannst du dieser Grundthese zustimmen? Und vielleicht magst du kurz ein bisschen was über deine beiden Welten erzählen.
Ja, gerne, Marco. Danke nochmal für die Einladung. Also es ist tatsächlich so, ich bin seit vielen Jahren unterwegs, um die beiden Leidenschaften Sport und Musik miteinander zu verbinden. Ich habe Sport studiert, bin aber sehr früh auch in die Musikwelt eingetaucht und bin dann auch später Musikunternehmer geworden, obwohl ich ein sportwissenschaftliches Studium abgeschlossen habe, als Sportjournalist gearbeitet habe eine ganze Zeit lang, und bin damals 2003 auf die Idee gekommen, dass es ja sowas wie das Internet als Vertriebsweg auch für Musik geben könnte. Habe mich mit einem sehr netten Freund zusammengetan, den ich auch indirekt über den FC St. Pauli kennengelernt habe. Denn dem FC St. Pauli habe ich seit meinem 16. Lebensjahr fast mein ganzes Leben zu verdanken. Außer meiner Frau, die habe ich woanders kennengelernt. Die kommt aber aus Hamburg, und insofern hat sich auch das hervorragend getroffen.
Sag mal, stimmt das, dass du Anfang der 90er zum ersten Mal bei St. Pauli im Stadion warst?
Ja, also.
Hast du da den jungen Bode gesehen?
Was? Ja, also ich habe selbstverständlich den jungen Bode am Millerntor gesehen, und ich darf ja auch sagen, und jetzt wollen wir hier nicht zu viel Fantum walten lassen, aber ich bin ein großer Marco Bode-Fan.
So. Ja, und das müssen alle Gäste hier sagen. Ja.
Das ist hier die Eingangsvoraussetzung.
Und nein, also generell ist es so, da habe ich dem Verein sehr viel zu verdanken, und das ist auch der Grund, warum ich ehrenamtlich gerne zur Verfügung stehe, gerne was zurückgeben zu wollen und, wie ich es auch selber sage, Dienstleister an den Mitgliedern zu sein. Und das Unternehmertum war dann letztlich eines, was in meiner Zeit nach dem Studium dann gekommen ist, eben durch das Thema Digitalisierung, Internet, Musikvertrieb, und dass man eben über das Internet auch Musik vertreiben kann. Und das begleitet mich bis heute. Und ein sehr lieber Freund, der inzwischen ein lieber Geschäftspartner geworden ist in Berlin bei der Firma Zebralution, Kurt Thielen, sagte zu mir: Uke, du weißt ja, die Analogie zwischen Fußball und Unternehmertum ist das Allerwichtigste. Er denkt nur so. Er war früher Aufsichtsrat beim MSV Duisburg. Okay. Und erklärt mir manchmal, völlig zu Recht, dass ich manchmal aufpassen muss, nicht zu sehr wie Jos Luhukay zu sein.
Ja. Ja, also diese beiden Welten passen zusammen, Olli. Wir haben ja eine Staffel schon wir beide abstrakt darüber gesprochen, nicht abstrakt, aber am Beispiel Fußball und am Beispiel DMK.
Ja, wie sagt man hier in eurer Fußballsprache? War ein bisschen tiki-taki quasi an die Themen ran im Kurzpassspiel. Deswegen bin ich auch froh, dass wir mit Uke hier heute einen Gast haben, und wenn ich die, ich sag mal, die Einlaufmusik hier unserer Folge noch so ein bisschen im Ohr klingen habe. Marco, Uke, wir müssen drüber sprechen. Das ist ja das, was quasi jedes Unternehmen gerne hätte. Ich stell mir das vor, ich komme morgens ins Gebäude rein, habe einen Einlaufsong und wie Rocky mit einem verschwitzten Handtuch im Nacken die Stufen zu meinem Büro hoch. Das ist ja das, sag ich mal, was du als Unternehmen willst, sozusagen, wo jeder Mitarbeiter weiß, ich habe ein klares Bild, auch Kunden, die Fans, Konsumenten sozusagen wissen, dafür steht der Laden. Da würde ich heute gerne tatsächlich mal ein bisschen intensiver reingerätschen quasi, wie ihr das macht, was dazugehört. Das ist ja auch sicherlich kein Selbstläufer. Und vereinsseitig, fansseitig, was einfach dazugehört, dass man am Ende so ein klares Bild hat oder auch Werte vermittelt, für was dann ein Verein steht.
Magst du, wenn ich noch mal einmal kurz dazwischen darf, weil ich glaube tatsächlich, St. Pauli ist ja ein besonderer Club. Du stehst an der, als Präsident an der Spitze dieses Clubs auch, und verkörperst, glaube ich, auch viel von dem persönlich, was man von außen betrachtet, an St. Pauli auch liebt. Trotzdem jetzt mal ein bisschen kritisch nachgefragt, stimmt dieses Außen- und dieses Innenbild hundertprozentig zusammen? Und wie Olli eben sagte, also wie achtet ihr darauf? Wie gehst auch du persönlich damit um, diese Werte, dieses, nennen wir es auch mal Image, oder diese Philosophie von St. Pauli wirklich zu erhalten und auch sozusagen immer wieder unter allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu kommunizieren?
Also allein diese Fragestellung beinhaltet so viel, dass wir tatsächlich ein gesamtes Pro-Seminar dazu machen könnten. Und das ist tatsächlich etwas, was Markenberatung, glaube ich, auch mehrere Wochen beschäftigen würde. Der FC St. Pauli, und das muss ich mal, diesem Gerücht muss ich einmal aufräumen, ist ja keine Marke der Marke wegen geworden, sondern der FC St. Pauli ist durch seine Mitglieder, und das ist das, was diesen Verein wirklich trägt, zu diesem Verein geworden. Und zwar Mitglieder, die Mitte, Ende der 80er für sich erkannt haben, dass es einen kleinen, ganz normalen Fußballclub in der Mitte der Stadt gibt. Und diese Mitglieder und Fans in erster Linie haben diesen Verein geprägt. Sie haben sehr viel sozialgesellschaftliches Engagement mitgebracht, auch sehr lautstarkes Engagement, auch sehr neues Engagement. Im Grunde genommen ist der FC St. Pauli aus einer Jugendbewegung weitergetragen worden. Die hatte sehr viel mit Musik zu tun, die hatte sehr viel mit politischem Engagement zu tun, und das darf man dabei immer nicht vergessen. Es saß nirgendwo mal ein Markenberater oder jemand aus einer Marketingabteilung hat gesagt, so bauen wir uns jetzt mal einen Fußballclub, so wie es jetzt in Amerika teilweise passiert. Wir bekommen sehr viele Anfragen. Sag mal, wie macht man denn sowas wie den FC St. Pauli? Und dann sagen wir immer, ja, wir können euch da jetzt keine Matrix für geben, weil das verändert sich auch. Und das verändert sich, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil, um auf die Frage einzugehen, wie gibt man das mit auf der einen Seite den Mitarbeiterinnen, und wie glaubhaft ist das Innen- und Außenbild? Das sind zwei Fragen, die für mich unheimlich zusammengehören. Der FC St. Pauli lebt eben stark, weil das Thema von außen rangetragen wurde, auch in einer äußeren Projektionsfläche, dass viele Menschen, die nicht unmittelbar im Stadtteil permanent oder im Stadion oder sehr aktiv mit dem FC St. Pauli dabei sind, und auch Mitarbeiterinnen, ist jetzt hier ein ganz wichtiger Punkt. Da strahlt alles mit Werten und mit all dem, was fantastisch ist, beziehungsweise wo wir uns sehr gesellschaftlich einsetzen. Nach innen haben wir einen stetigen und auch dringenden Verbesserungsbedarf. Ja, das muss man ganz deutlich so sagen. Wir können viel über Nachhaltigkeit, Diversität, Mitarbeiterinnenmotivation, Werten sprechen. Aber das nach innen permanent zu leben, ist eine tägliche Herausforderung. Und da sind wir, wie jedes andere Unternehmen, vielleicht in ein paar Punkten, zwei Schritte ein bisschen weiter, aber längst noch nicht weit genug von dem, was nach außen beim FC St. Pauli ausstrahlt. Und das werden wir, das ist unsere ernsthafte Herangehensweise, das weiter voranzutreiben. Das liegt ganz einfach daran, dass wir eben auch eine Projektionsfläche von außen für so viele Menschen sind. Und das bedeutet, können wir dem eigentlich auch standhalten? Das ist auch eine ernste Frage, mit der man sich immer auseinandersetzen muss. Schaffen wir das, die Wirkmächtigkeit, die von außen auf uns herangetragen wird, auch innen umzusetzen, leben zu können? Das ist nämlich tatsächlich
auch eine große Verantwortung auch, ne? Ja. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung. Du bist ja trotzdem auch, du sagst eben, ein Unternehmen, du bist ein Fußballclub, du spielst in einer Liga, erste oder zweite Liga ist ja an der Stelle egal, wo viel Geld eine große Rolle spielt, die Spieler verdienen unglaublich viel Geld im Vergleich zu normalen Berufen. Du hast Sponsoren, die dich als Club und als Marke irgendwo natürlich nutzen wollen, um ihr Image zu verbessern. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, da hast du ja auch nicht bei jeder Partnerschaft sozusagen passen die Werte ja eins zu eins übereinander.
Es ist, ne? Es ist eine ganz klare, permanente Auseinandersetzung mit dem, und da haben wir, finde ich, in den letzten Jahren wirklich sehr viel gedreht. Ähnlich, übrigens auch wieder teilweise hervorgehoben durch unsere Mitglieder auf der Mitgliederversammlung. Zum Beispiel unser Sortiment im Fanshop ist größtenteils nachhaltig geworden durch ein Votum auf der Mitgliederversammlung.
Wie viele Mitglieder habt ihr?
Wir haben über 30.000 Mitglieder. Das ist ordentlich, aber es ist jetzt auch kein Riesenverein wie jetzt der HSV oder FC Bayern München, ne? Aber es ist eine ordentliche Größe. Und es kommen jetzt auf die Mitgliederversammlung, muss man sagen, immer so um die 1.000. Das ist dann auch zum Beispiel so eine hinterfragungswürdige Thematik. Ist das eigentlich genug? Ja. Und ich wollte nochmal auf die Frage so ein bisschen eingehen. Wie kriegt man eigentlich die Mitarbeiterin dahinter? Die Mitarbeiterin sind auch größtenteils riesige Fans des FC St. Pauli. Natürlich aufgrund des, du hast es Image genannt, beziehungsweise dieser Projektionsfläche, die von außen auf uns niederstrahlt, die wir aber auch innen leben wollen, was aber eine tägliche Herausforderung ist. Und wir das versuchen umzusetzen. Das ist wirklich die große Aufgabe. Und das ist auch immer ein immerwährender Change-Prozess. Und den möchte ich jetzt hier auch einmal kurz darstellen, weil das, was Ende der 80er an Werten gelebt wurde, ist natürlich trotzdem Teil unserer DNA, ist aber natürlich inzwischen, das darf man ja überhaupt nicht kleinreden, sage ich mal, sehr in die Jahre gekommenes Management und auch ein Management und Managementmethoden, die natürlich heute und auch Umgangsweisen, die ja heute völlig tabu wären. Sprechen wir eben über gewisse woke Bewegungen, die wir natürlich auch antizipieren, weil wir als FC St. Pauli dort wirklich eine große Herausforderung drin sehen. Wir wollen das Thema Diversität nach vorne tragen. Das bedeutet auch, dass wir uns natürlich in allen Themen bemühen, auch was Gendern und so weiter angeht. Da bin ich eben überhaupt niemand, der sagt, das ist alles mir viel zu anstrengend oder so. Aber es muss einem FC St. Pauli auch zugestanden werden, dass in diesen Themen natürlich ein permanenter Lernprozess drin sein muss und ein Verbesserungsprozess. Das heißt, ich bemühe mich zum Beispiel sehr, sprachlich Acht zu geben, aber es gelingt mir natürlich nicht in 100% der Fälle. Aber ich verstehe, warum ich mich trainieren muss, das zu tun. Und das ist, finde ich, die Auseinandersetzung in Unternehmen und auch in Fußballvereinen, dass man sich zumindest, und das ist der Common Sense, dass man versucht, eine Aktivität miteinander zu bestimmen, ein Aktivismus. Und das ist ein Aktivismus, der im FC St. Pauli glücklicherweise in die Wiege gelegt wurde, zumindest dem neueren FC St. Pauli ab den 80er Jahren, dass wir eigentlich immer Aktivisten und Aktivistinnen gewesen sind und Sachen gemacht haben. Und dann kommen eben diese Bewegungen hinzu, das, was in den 85ern die Punk- und die alternative Hausbesetzerin-Szene gewesen ist, ist eben heute das Thema Klimawandel, Klimabewegung, Fridays for Future. Und wie ernst gehst du damit um? Aber wichtig, und das ist das, was ich meine, natürlich kannst du nicht alles, was von außen kommt, immer sofort und permanent aktivieren und neu machen, sondern du musst sehen, wie passt das zu deiner Struktur und wie kannst du es mit einbinden. Und wir bemühen uns, wie gesagt, sehr und sind auch froh darum, das kann ich jetzt mal sagen, dass auch Veranstalter bzw. Verbände wie die DFL ein paar Dinge da durchaus in die richtige Richtung schieben. Auch wenn man sich
da schiebst du ja inzwischen auch mit, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, dass du ja auch im Präsidium der DFL aktiv bist inzwischen. Aber Change, Olli, war ja auch die ganze Staffel über immer ein Grundthema bei uns. Es gibt keine statische Welt, sondern die Welt verändert sich täglich quasi.
Das ist total spannend, wenn ich Oke gerade so zugehört habe. Und ich sag mal, wir haben in der letzten Staffel oft übers über die Seite der Mitarbeiter gesprochen. Jetzt, wenn ich den Vergleich mit auf die Vereinssicht und wie du das gerade auch von den Mitgliedern beschrieben hast, ich sag mal, es wäre jetzt natürlich vermessen zu behaupten, die DMK ist der FC St. Pauli der Molkereibranche. Aber wir haben extrem viele Parallelen, weil wir ja nun auch als Genossenschaft die Mitglieder haben. Das sind unsere Landwirte, die, ich sag mal, auch einen stark treibenden Eindruck haben. Auf der anderen Seite hast du eben das Management, die Mitarbeiter, die, wie du sagst, auch Fan des Vereins sind in dem Fall oder auch des Produktes. Und du immer im Prinzip ausbalancieren musst die verschiedenen Antriebe und die Richtung. Mich würde total interessieren, so wie du das beschrieben hast, mit der Bewegung sozusagen und gleichzeitig aber auch diesem professionellen Auftritt, könnte man dann so als Verein wirklich sagen, wo stehen wir in 10 Jahren? Oder ist diese Bewegung so flexibel, dass du eigentlich sagst, wo wir jetzt hinkommen, das weiß wer auch immer, aber wir nicht. Wir managen den Weg bestmöglich, aber wir sind so ein agiler Laden. Also diese Bewegung kann auch übermorgen uns ganz woanders hintreiben.
Wir sind permanent agil, allein schon natürlich aktuell betrachtet durch eine pandemische Situation und man nennt das ja immer eine, und alle Menschen sagen ja, wir leben in Zeiten, die so schnell veränderbar sind, dass man eben sich eigentlich hinter dem Hinterherarbeiten gar nicht mehr hinterherkommt. Und insofern finde ich, ich bin ein Riesenfan von Mitglieder und mitgliedergeführten Vereinen und auch dementsprechend von Genossenschaften, weil das eben Partizipation bedeutet. Und in dem Moment, wo Partizipation entsteht, entsteht auch Interesse. Das Interesse kann auch mal kritisch sein. Das Interesse kann auch mal positiv sein. Und das ist etwas sehr Menschliches. Das ist eine Interaktion, die, und damit will ich gar nicht von Marke sprechen, die eine Organisation, die einen Verein, die eine Community, also ein Miteinander befürwortet. Das, was uns in der Gesellschaft extrem abgeht, ist eben so ein bisschen dieses Miteinander, Community-Leben. Ich sag mal, das fängt an bei sich mal um die Nachbarin zu kümmern, wenn die sich ein Bein gebrochen hat und mal eine Milch mitbringen. Oder hört eben auf bis hin zu, Menschen engagieren sich teilweise vielleicht in politischen Parteien, andere engagieren sich in ihren Fußballclubs. Und so muss man das auch in der Mischung in Fußballclubs zum Beispiel so sehen, das sind jugendkulturelle Einrichtungen, das sind aber auch aktivistische Einrichtungen, wo Menschen auch politische Weltbilder teilweise drin sehen und die man eben auch vertreten können muss. Also ist das etwas höchst gesellschafts- und politisches, und ich finde, dass das die Unternehmen bisher häufig immer außen vor gelassen haben. Und du musst diese Agilität mit einer politischen Haltung in irgendeiner Weise zumindest mal verorten. Das ist dieses sogenannte, ich glaube, viele würden jetzt sagen, was ist eigentlich der Purpose und was ist das, warum mache ich das eigentlich hier, was ich
tue?
Der
Reason Why, haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber da wollte ich gerade mal hin, weil Olli, du sagst es ja auch, eure Landwirte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen, Mitglieder in Vereinen, alles Menschen, die wahrscheinlich wissen, die Welt dreht sich und wir müssen uns verändern. Aber wir wissen auch alle, dass Menschen sich eigentlich nicht so gern verändern. Und in meiner Erfahrung jetzt bei Werder auch, bei meinem Club, ich bin auch hier und da kritisiert worden für Sätze wie Werder muss auch Werder bleiben. Damit wollte ich nicht die Agilität, die notwendig ist, irgendwie abschaffen. Aber ich habe auf der anderen Seite auch gesagt, es braucht Werte, es braucht einen Purpose meinetwegen, eine Haltung, die irgendwie dauerhafter existiert und die du eben nicht Jahr für Jahr veränderst. Und wenn du diese Wertebasis hast, diese Haltung irgendwie fest als Kern, dann fällt es dir vielleicht auch leichter, dich zu verändern, weil du immer wieder sozusagen zurückgehen kannst auf das, was so bleibt. Und das würde mich nochmal interessieren. Was definierst du sozusagen meinetwegen als Kern-Purpose beim FC St. Pauli? Was sind deine wichtigsten Werte
an der Stelle? Der wichtigste Wert ist tatsächlich, also wenn man das im Bild mal so ein bisschen sieht, wir sind eben ein ein Biotop. Und das ist tatsächlich auch insofern, finde ich, zeitgeistlich recht treffend, weil ein Biotop ist etwas sehr ökologisch Wichtiges. Es geht um eine ökologische Stabilität, es geht um Nachhaltigkeit, es geht aber auch ein bisschen darum, du fährst da nicht mit dem Rasenmäher drüber und machst die Rasenkante schick, ja, sondern das ist eben etwas auch Wildes und du musst eben ein Biotop sein lassen. Und damit musst du eben viel reden. Da gehört dann die Partizipation dazu. Du musst zuhören, du musst auch Fehler machen dürfen und Fehler auch eingestehen dürfen. Und ich finde, der FC St. Pauli war ja nie ein perfektes Fußballunternehmen. Will es auch nicht sein, hat auch nie den Hang zum wir sind das Perfekteste oder wir sind das Beste. Das wird uns ja manchmal vorgeworfen. Ich sag mal so wie in dieser Werbung zu Baden-Württemberg mal, können alles außer Hochdeutsch. War es bei St. Pauli immer, können alles außer Fußball. Das ist natürlich ein bisschen zu wenig, weil das Kerngeschäft ist der Fußball. Und da müssen wir sozusagen, und haben wir ein paar Schritte gegangen, das Drumherum muss aber auch mit sich wachsen, weil wir eben so ein gesellschaftlicher Katalysator, Multiplikator am Ende auch sind, wo wir mit Meinung Menschen umgehen, die sich aber auch natürlich sehr klar zu gewissen Dingen äußern. Und da auch manchmal, weil du sagtest, ist es dann, wo wird es dann zu viel Tradition und zu wenig Veränderungswille? Der FC St. Pauli hat eine traditionelle Wurzel und natürlich wird diese traditionelle und historische Wurzel immer dafür auch da sein und auch dankenswerterweise angenommen, um diese Entwicklung des Vereins überhaupt ermöglicht zu haben. Ohne gewisse Spiele, ohne gewisse Möglichkeiten, siehe das, den glorreichen Sieg gegen Werder Bremen beim DFB-Pokal, wäre der FC St. Pauli heute natürlich nicht da, wo er heute wäre. Deshalb sind wir allen Spielern und Macherinnen da dankbar, die da drumherum gearbeitet haben.
Du meinst ja auch in Eis und Schnee damals.
Dass das Spiel auf jeden Fall stattgefunden hat. Also dass das Spiel stattgefunden hat, war für uns ganz wichtig. Also das musst du hegen und pflegen. Und auf der anderen Seite, da bin ich auch dem Museum sehr dankbar, dass sie das tun. Und auf der anderen Seite muss aber die Offenheit und die Diskussionsoffenheit auch da sein, dass man sich den neuen Themen gegenüber öffnet und auch die Perspektive einnimmt von handelnden Personen oder auch der Mitgliedschaft oder den Fans, warum gewisse Themen da sind, um die nächsten Schritte zu gehen. Und das ist sehr langwierig, weil auf dem Papier steht ganz schnell Change zu 1, 2, 3, 4. So funktioniert Change aber nicht, sondern Change ist eine echt lange und langwierige Veränderungskurve. Und insofern kommen wir wieder zu einem, wie du aus dem Fußball kennst, Marco, ganz wichtigen Punkt. Kontinuität ist doch wichtig. Und deshalb habe ich auch beim Werder Bremen den Weg auch der letzten Jahre. Ich habe verstanden und fand das auch sinnvoll, warum ihr sehr viel und sehr lange an gewissen Menschen auch festgehalten habt. Also nicht nur, dass das unserem menschlichen Umgang so entspricht, sondern das ist eigentlich auch etwas, um diese Veränderung herzustellen, brauchst du vertrauensvolle Zusammenarbeit mit vielen Menschen, um einen Wandel zur Modernität, zu Verbesserung hinzubekommen. Wenn du da immer eine Disruption reinhaust, sprich neue Leute, Diskontinuitäten reinhaust und Sachen machst, dann führt es häufig dazu, dass du ins Schlingern gerätst, als Unternehmen oder Verein oder Organisation oder Community nicht mehr ernst genommen wirst. Da lief der FC St. Pauli auch während meiner Zeit absolut Gefahr ab und zu mal. Zu viele Trainer, zu viele Manager. Und deshalb ist Kontinuität
wichtig. Einerseits sozusagen, glaube ich, ist es notwendig, diese Kontinuität zumindest auch als Zielgröße im Blick zu haben, weil es auch in einem menschlichen Club, wie ich das für Werder immer sein wollte, und das würdest du wahrscheinlich auch für St. Pauli sagen, einfach wichtig ist, gut mit den Menschen auch umzugehen. Und Trainer sind auch Menschen. Außerdem glaube ich auch, dass es erfolgversprechender ist. Wir wissen doch alle, es gibt nicht die stetige Linie nach oben, sondern es geht auf und ab. Und wir haben es ja bei Werder zweimal geschafft, über mehr als 13 Jahre den gleichen Trainer zu haben. Oder schauen wir jetzt nach Freiburg mit Christian Streich. Die schaffen es, Kontinuität hinzubekommen, natürlich auch mit Erfolg. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, nicht zu sprunghaft zu sein und nicht zu denken, dass es immer gleich läuft.
Da muss ich einmal kurz einhaken, bevor du mit der Frage jetzt kommst. Ich sehe ja schon, du hast die Mundwinkel gespitzt. Da gehören natürlich auch beide Seiten zu. Und das Fußballgeschäft ist natürlich inzwischen so schnelllebig, turbulent und natürlich, und da sind wir wieder bei dem Thema, es ist sehr viel Geld im Spiel, ich sag mal, karriereoffen für Trainer, die kurzzeitig mal einen Erfolg gehabt haben, dass sie dann den nächsten Schritt gehen wollen, was ich menschlich total verstehe. Aber für 2x13 Jahre bedeutet es auch eine Dankbarkeit seitens der Trainer für gewisse Täler, die man auch gemeinsam durchschritten hat und damit eben auch der Wunsch, vielleicht da ein Vertrauensverhältnis zu haben, dass man auch sehr gerne, sehr lange bei einem
Verein ist. Man braucht auch die Trainerpersönlichkeiten dafür, die offen dafür sind. Das glaube ich auch. Das sieht man an Christian Streich, das ist ja das aktuelle Beispiel. Ansonsten gibt es das ja auch kaum noch. Ne? Früher war es vielleicht etwas häufiger der Fall.
Ja, aber um nochmal hier das Biotop aufzugreifen, weil das ist ja wieder mal
schönes Bild, ja.
Ein schönes Bild und es trifft es auch im Prinzip ja in einem Unternehmen oder einer Genossenschaft wie jetzt der DMK. Du hast gerade gesagt, man darf nicht mit der Brechstange Dinge reinbringen wollen, sondern da muss auch Change sozusagen, es fordert Offenheit. Das erlebe ich ja auch immer wieder, dass genau dieses Biotop, und ich würde da jetzt mal bei uns dann die Landwirte und die Mitarbeiter mit reinnehmen, an einigen Stellen aber aus diversesten Gründen teilweise nicht die Offenheit haben oder auch manchmal die, ich sag mal, gesellschaftlichen Strömungen für sich anders einordnen. Wie macht das, ich sag mal, oder wie löst sich das in eurem Biotop sozusagen, dass am Ende dann doch dieses Biotop dahin steuert, wo ein Stück weit dann auch die Zukunft liegt?
Ja, also Konfliktfähigkeit, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich finde, wir sind natürlich leider durch auch Social Media sehr schnell da drin, immer zu bewerten und immer sehr schnell zu sagen, was gut und was schlecht und was schwarz und was weiß und was eins und was null ist. Das führt auch insgesamt zu einer gesellschaftlichen Debatte, die teilweise vergiftet ist. Deshalb sind aber genau diese Biotope, diese Communities, wo man miteinander spricht, so extrem wichtig, um dem eine Gegenläufigkeit entgegenzusetzen. Und wie regeln wir Themen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind? Erstmal sich auch offen sagen zu können. Wir sind hier unterschiedlicher Meinung. Das sind unsere Gründe, das sind deine Gründe, das sind die Gründe. Und dann auch mal, ich sag mal ein bisschen doof, sie auch nebeneinander zu legen, um mal zu gucken, was sind jetzt Argumente, die verfangen und was nicht. Und dann gibt es eben auch immer die Offenheit und die Klarheit, mal zu sagen, wir können uns hier nicht verständigen. Dann, das ist eben agree to disagree. Und das muss man dann auch...
Lass mal ganz kurz konkret nur... Hast du regelmäßige Formate mit den Mitgliedern außerhalb der jährlichen Mitgliederversammlung? So trefft ihr euch, was weiß ich, jeden Monat oder sprichst du auch mal zu den Mitgliedern quasi außerhalb der Mitgliederversammlung und nicht über die Medien? Weil das ist ja auch ein Thema.
Ja, also es gibt natürlich auch pandemiebedingt inzwischen mehrere digitale Formate. Die machen wir auch gerne und wir sehen auch, dass sie echt gut angenommen werden und die machen auch sogar Spaß. Also es ist nicht nur so, dass man da schweißnass sitzt und oh Gott, was sage ich jetzt hier, sondern es ist tatsächlich so, man tauscht sich auch mal ein bisschen aus, ist aber tatsächlich eher eine Sendung, als dass es auch ein Empfang ist. Das muss man ehrlicherweise sagen, aber wir haben Empfänger, Sender-Empfänger in dem Sinne treffen, wo wir uns natürlich mit Fans und Mitgliedern hinsetzen. Das machen wir auch sehr regelmäßig. Wir haben beinahe täglich hat unser Verein, nicht in erster Linie ich, sondern auch im Hauptamt, mit dem Fanladen zu tun. Also da gibt es eine sozialpädagogische oder jugendpädagogische Einrichtung, die sich permanent quasi mit dem Verein auch austauscht. Und ja, es gibt diese Formate und ich bin jetzt auch jemand in der Mitgliedschaft des FC St. Pauli, ist jetzt nicht so, dass wir unansprechbar wären. Es gibt sehr viele Austausche, sage jetzt mal, von Briefen, die man auch beantwortet, bis hin zu Treffen, weil ich auf Spielen auch eher ansprechbar und nahbar bin. Und
anfassbar zu sein, ich meine, dafür stehst du ja auch. Im Grunde sagt man ja auch, Oke Göttlich ist ein Stück weit ja auch der Präsident, der aus dieser Fanszene ein Stück weit auch kommt. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt, aber du hast ja vorhin beschrieben, wie du angefangen hast.
Ja, also selbstverständlich bin ich in der Kurve gestanden und das gehört auch dazu und das habe ich jahrzehntelang getan und das ist auch tatsächlich die Heimat und das ist auch tatsächlich etwas, Fußball-Fankultur ist extrem wichtig und das ist eben etwas, ich hoffe, dass ich für die Leute immer insofern vertraut bleibe, als dass sie wissen, dass ich die Heimat nicht verrate, aber dass sie trotzdem Verständnis haben müssen, dass ich einer Funktion nachkomme, die für unseren Verein auch in 5 oder 10 Jahren, wenn ich längst nicht mehr da bin, irgendeine Wichtigkeit gehabt haben kann, weil es zum Beispiel in einer mit sehr viel Geld versehenen Profiliga, die vom Selbstverständnis vom FC St. Pauli her schon schwierig genug ist, dass wir an solchen Sachen teilnehmen überhaupt, dass sie mit mir jemanden haben, der ihnen erklären kann, warum machen wir manche Dinge. Und dass das zumindest...
Ja, du musst kompromissbereit sein auch, ne?
Genau.
Das also ist auch meine Erfahrung. Du hast dann eine Rolle und in dieser Rolle trägst du eine gewisse Verantwortung auch. Und ja, unser Bild war immer, Fußballclubs sind einerseits noch Clubs, die so funktionieren wie Vereine auch früher. Auf der anderen Seite sind es immer mehr auch Unternehmenskonstrukte, ob das dann Kapitalgesellschaften sind, die ausgelagert sind oder nicht. Aber sie denken immer mehr auch wie Unternehmen. Und das ist ja auch unser Ansatz hier für unser Thema ein Stück weit.
Ich weiß nicht, ob wir wie Unternehmen denken. Das ist mir jetzt schon wichtig. Ich glaube umgekehrt ein bisschen. Man kann sozusagen, wir hatten es jetzt von den Fanvereinen, mitgliedergeführten Vereinen, Genossenschaften. Ich glaube, das ist so ein bisschen eigentlich die zeitgenössische Kultur, die in Unternehmen reinwirkt. Ich gehe sogar einen Schritt weiter, dass zum Beispiel, wir hatten gerade ein längeres Bewerberinnenverfahren und da fragen gute Bewerberinnen, was bietet mir der FC St. Pauli eigentlich? Und dann ist meine Antwort gewesen, der FC St. Pauli bietet dir ein so von dir noch nie gekanntes und gelerntes Stakeholderinnenmanagement. Und das ist eine der wichtigsten Themen, die auf Unternehmen in den nächsten, ich würde sagen, Jahrzehnten zukommt, dass du eben in diesem, wir haben das Thema jetzt ja heute schon berührt, dieser Austausch. Wie hörst du zu? Wie sendest du was? Wie kommst du auf Punkte? Wie regelst du Konflikte? Das ist ein Riesenthema. Und das heißt immer bei vielen Kommunikation, das ist es aber gar nicht, sondern es ist tatsächlich ein Management. Wann, wo, wie, mit wem, was, um irgendetwas erreichen zu können. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb glaube ich umgekehrt, Unternehmen müssen von solchen Konstrukten lernen. Ich glaube nicht, dass Fußballvereine von Unternehmen lernen müssen.
Ja, aber das, ich glaube, würde ich zustimmen. Also wenn ich das jetzt bei uns sehe, ich glaube schon, die Genossenschaft ist mit Sicherheit eines der besten Unternehmensformen, die du haben kannst, weil du hast den auch bei uns direkt den Unternehmenszweck. Du siehst, wohin sozusagen das Erwirtschaften geht, nämlich auf die Höfe unserer Landwirte und nicht in die Kassen von irgendwelchen Großaktionären. Es erfordert aber auch genau das, was du gesagt hast, diese Konfliktbereitschaft auf allen Seiten, weil du eben nicht diese durchgetaktete Hierarchie hast und sagt, hier ist Big Boss und der macht die Ansagen und alle anderen springen, sondern du bist in einem sehr, ich sag mal, gleichberechtigten System unterwegs. Und also wenn du sagst, das wird die größte Herausforderung für Unternehmen, dann ist das so. Also das ist unser täglich Brot. Diese gar nicht mal Konflikte, aber diese verschiedenen Stimmungen, Meinungen, Flüsse dahingehend zu managen, dass es am Ende vernünftig funktioniert und man sich nicht nur mit sich selbst beschäftigt.
Mir ist ganz wichtig in dem Zusammenhang, weil du vorhin auch die Frage gestellt hast, was braucht es dafür? Ich finde immer, in jedem Gespräch ist ein ganz wichtiger Punkt, der zu vermitteln ist, gerade bei möglichen Konflikten. Jeder Konflikt, auch jeder Antrag auf einer Mitgliederversammlung oder jede geäußerte in offenen Briefen oder wo auch immer Thematik, hat eine Wirkung, die aber auch einer Verantwortung entspringen muss. Jeder, der diesen offenen Brief schreibt, muss auch die Verantwortung dafür übernehmen, welche Folgen dieser Brief theoretisch hat. Und da muss man immer ganz genau achten, gerade bei öffentlich wirksamen Fußballvereinen ist es natürlich so, da wird dann natürlich gerne mal über die Zeitung auch große Risse zwischen Partei A und Partei B.
Bei den Bayern hat das gerade nicht so gut hingehauen.
Ne? Ja, aber das ist eben genau der Punkt. Jeder muss sich der Verantwortung bewusst sein, in welcher Rolle er was anschiebt. Und ich habe ja vorhin gesagt, was ist beim FC St. Pauli wichtig? So ein Aktivistinnen-Dasein. Ja, Aktivistinnen-Dasein ist total wichtig, dass wir auch dieses, wir wollen Dinge bewegen, wir wollen auch mal gesellschaftlich, antizyklisch Dinge vorantreiben. Und trotzdem müssen wir im Blick haben, bedeutet das vielleicht auf Sicht eine totale Zerschmetterung einer Beziehung, die der FC St. Pauli aber vielleicht braucht, um auf anderen Ebenen wachsen zu können, weil wir irgendwelche Plätze brauchen oder weil wir mit der Stadt irgendwas vereinbaren müssen, um bessere Bedingungen auf irgendwelchen Trainingsplätzen zu bekommen. Und das ist eben der entscheidende Punkt. Das ist die Rolle, die wir im Präsidium ehrenamtlich gerne einnehmen, weil wir sagen, wir wollen den Menschen auch spiegeln, dass sie eine Verantwortung für den Verein haben. Partizipation bedeutet auch Verantwortung für das Gesamte haben. Und du sprichst von den Landwirten und Landwirtinnen. Da ist natürlich auch ein Punkt, da gibt es so viele Themen, Bodenbeschaffenheiten, Düngemittel und was auch immer. Und wollen wir alle grüner werden, ja oder nein? Da gibt es natürlich Einzelbefindlichkeiten von, nehme ich an, ich bin überhaupt kein Experte.
Absolut, ich bin beeindruckt.
Das ist ja bei der DMK vielleicht, um im Bild zu bleiben, etwas mehr Kulturlandschaft und etwas weniger Biotop. Aber, und das ist der Punkt, wenn ich vorhin sagte, dass Fußballclubs auch unternehmerisch denken, meiner Meinung nach sind das Lernprozesse in beide Richtungen. Fußballclubs können von Unternehmen lernen. Korrekt. Und Unternehmen können von Fußballclubs lernen. Aber an der Stelle ist es natürlich spannend, wie du sagst, dass in einer genossenschaftlichen Konstruktion, und eigentlich bedeutet ja Genossenschaft ist ja irgendwie so eine Mischung aus e.V. und AG, wenn man so will. Ne? Es ist irgendwie eine Kapitalkonstruktion, ja, genau. Aber es ist auch ganz viel e.V.-Denken darin. Und das, was ihr und wir als Clubs immer als Herausforderung haben, diese Beteiligung von Mitgliedern, Streitigkeiten, unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Kulturen auch zusammenzubringen, das ist natürlich für viele Unternehmen hilfreich, weil sie immer mehr auch vor solchen Schwierigkeiten stehen. Ne? Und wenn es bei manchen auch nur um Zielgruppen geht, aber gerade auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das ein extrem gutes Tool, was man vom Fußballclub übernehmen kann.
Ja, wir sehen das ja jetzt in den pandemischen Zeiten mit tatsächlich auch Homeoffice, kein Homeoffice, Regelungen, was wie findest du? Das sind natürlich alles Verhandlungs- und Aushandlungsprozesse. Und da geht's ja, und da müssen wir uns auch mal von einem, wie ich finde, etwas althergebrachten Bild ein bisschen trennen. Da ist immer nur der böse Arbeitgeber, der ja sich sozusagen viel Geld, aber natürlich auch viel Verantwortung sozusagen leistet. Es geht tatsächlich auch im Dialog um die Arbeitnehmerinnen, ein Verständnis für einen Arbeitgeber zu entwickeln und umgekehrt. Beides ist wichtig, wo eben auch Arbeitnehmerinnen vielleicht mal drüber nachdenken, warum möchte vielleicht die Firma A, dass wir zweimal die Woche vielleicht kein Homeoffice machen können, obwohl es doch eigentlich total modern und total agil und so weiter wäre. Weil es eben wichtige zwischenmenschliche Themen unter Umständen geben kann, die eben dem Unternehmen so wichtig sind, dass diese Verhandlungsprozesse auf einer Community-Ebene auch funktionieren. Ich kann auch sagen, ich bin total modern und weiß genau, was passiert und sage, hey, eigentlich können wir alle Homeoffice machen. Ist ja auch toll, wenn ich ein Arbeitgeber wäre, würde ich sagen, ey, spare ich mir sämtliche Büroausgaben und so weiter, leg noch eine Büroaufschlag bei den Arbeitnehmerinnen obendrauf. Aber anders wird ein Schuh draus. Ich muss drüber nachdenken und auch mit den Arbeitnehmerinnen zusammen, was wollen wir zum Beispiel beim FC St. Pauli für eine Kultur erhalten? Und wenn uns diese Kultur wichtig ist, auch dieses Zusammen und Gemeinsame, was bedeutet das dann auch für eine Homeoffice-Regelung? Als Beispiel, jetzt um ein kleines Thema rauszugreifen.
Ja, absolut. Aber Kultur und Mitarbeiter ist vielleicht eine spannende Frage oder auch Mitglieder. Du hast gerade kurz angerissen, Vorstellungssituation. achtet ihr beim Einstellen von neuen Mitarbeitern eben auch auf diesen kulturellen Aspekt, dass ihr von vornherein so ein bisschen abscannt? Ist das jemand, der in dieser, ich sag mal, Club-Atmosphäre eben genau diese Skills mitbringt, zu sagen, ich bin auch mal bereit, in den Diskurs zu gehen und? Oder ist das was man quasi lernt in dem Moment, wo ich in einen Verein wie euren eintrete?
Also wir lehnen Menschen mit hervorragenden Bewerbungen und hervorragenden Lebensläufen gerne auch ab. Das darf ich mal sagen, weil auch viele Menschen mit den hervorragendsten Karrierehistorien passen nicht immer zum FC St. Pauli. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, die passen grundsätzlich eher nicht zum FC St. Pauli. Das wäre auch falsch, weil natürlich eine Professionalität in den unternehmerischen Prozessen und Abläufen brauchst du auf jeden Fall. Aber es ist schon so, das ist besonders bei uns. Und da musst du
aber besonders ist doch auch die Buntheit, ne? Ja. Und insofern musst du, glaube ich, auch viel aushalten, ne? Wir hatten, glaube ich, auch mal eine Folge, Olli, wo wir gesagt haben, so unterschiedliche Persönlichkeiten in einem Team sind einfach gut. Diversität ist gut, weil es dich stärker macht. Nicht, weil wir Diversität jetzt sozusagen alle so lieben, sondern weil es ein Team besser macht. Und das ist der Idealfall.
Wir haben damals ja, glaube ich, so ganz grob gesagt, also Fachlinge-Dinge kannst du lernen, Kultur hast du. Die kannst du irgendwie, deine Werte sind jetzt nicht so
variabel. Und bei den Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle ist das eine Thema. Spannender wird's aus meiner Sicht, wenn du dann in den Profi-Männer-Fußball guckst und dann auch fragst, achtet ihr bei der Einstellung oder bei der Suche des Trainers, sind wir uns wahrscheinlich einig, für den Erfolg die zentrale Figur im Club? Wie weit bist du da bereit, auch Kompromisse einzugehen? Ne? Schaust du da genauso auf die Kultur? Ihr habt ja jemanden, der auch in Bremen sehr gut bekannt ist, euer aktueller Trainer Timo Schulz. Passt, glaube ich, gut. Den habt ihr auch, wenn man so sagen, eher entwickelt, als dass ihr ihn sozusagen extern gefunden habt, oder? Wie geht ihr daran?
Das ist ein ganz spannendes Thema. Ich habe ja vorhin schon einmal von Jos Luhukay gesprochen, weil der ja natürlich als vermeintliche völlige Trainer Fehleinkauf gesehen wurde. Gerade von extern, auch teilweise von intern. Ohne Jos Luhukay wäre der temporäre Erfolg, den wir gerade haben, nicht möglich gewesen. Und das ist ganz wichtig. Wir haben uns bewusst für Jos Luhukay und eine sehr harte und einen harten Bruch zu gewissen Themen auch mal entschieden. Auch das muss man mal tun. Und ich bin Timo sehr dankbar, dass er es war ungefähr genau vor einem Jahr, als er zu mir sagte, Oke, ich habe jetzt verstanden, warum ihr damals Jos Luhukay geholt habt. Und das war im Grunde genommen der große Wendepunkt auch für den FC St. Pauli, weil damit klar gewesen ist, wir mussten, und das ist auch wieder dieses Thema Tradition und was machen auch manchmal das Umfeld, was nicht im direkten Tagesablauf so involviert ist.
Erklär mal nur ganz kurz für den Nicht-Fußball-Experten, was ist dieser Bruch genau? Also was ist sozusagen...
Ja, Jos Luhukay ist ein sehr direkter und harter, man kann fast, ja, es ist ein...
Autoritärer.
Instruktor. Eigentlich ein Fußballinstruktor, so der sehr deutlich auch Themen anspricht, auch öffentlichkeitswirksam sehr viel Porzellan auch mal zerschmettern kann. Aber wir sind ihm beim FC St. Pauli wirklich dankbar dafür, dass er das getan hat, weil er uns aufgeweckt hat. Er hat uns aufgeweckt, dass wir nicht in vielen Dingen leistungsbereit gewesen sind und auch unangenehme Themen immer wieder ansprechen müssen. In einem Erfolgsfall, in einem temporären Erfolgsfall, wie jetzt, wenn man nichts erreicht, ist es so, da denken immer alle, oh, das ist ja normal, das läuft alles immer so weiter. Der Erfolgsfaktor ist, immer weiter die unangenehmen Fragen zu triggern, auch wenn alle denken, es ist eigentlich alles gut. Und das ist für uns ein wesentlicher Faktor. Und da bin ich Timo sehr dankbar, der natürlich hervorragend zu unserer Kultur passt. Und ein hervorragender Trainer und auch Menschenversteher ist und agiert mit allen wirklich gut, aber im Zusammenspiel mit Andreas Bornemann, der auch diese unangenehmen, klaren, auch mal rationalen Themen immer einbringt. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor.
Ich nenne das immer, wenn du in diesem Erfolgsteam, in diesem Winning-Team, wenn du da drauf schaust, musst du eben die Beziehungsebene und die Aufgabenebene unterscheiden, ne? Und nur nett zu sein, nur Harmonie und alles ist fein und man geht gern zur Arbeit, ist eben nicht die Wahrheit. Du brauchst diese Aufgabenorientiertheit, das Professionelle und auch mal das Harte und Autoritäre vielleicht an der Stelle, ne? Und wenn du das sozusagen in Balance bringst, dann hast du eben gute Chancen, ein sehr erfolgreiches Team zu sein.
Und das ist wieder dieses Community-Thema, da sind wir wieder. Und wie gehen wir mit Genossen und Genossinnen oder wie gehen wir mit Mitgliedern oder auch Fans um? Eine Kritik ist für mich ein Feedback. Ich finde Kritik nicht schlimm und ich finde auch mal negatives Feedback, das gehört dazu. Es darf dann persönlich bitte nicht zu hart und unter die Gürtellinie gehen, aber es ist tatsächlich etwas, das schärft die Sinne. Wenn jemand da etwas anspricht, dann ist manchmal die Erwartungshaltung, es muss eigentlich schon gestern passiert sein oder am besten dann bitte in den nächsten 12 Stunden. Das wird häufig nicht funktionieren. Da müssen sich manche Feedbackgeberinnen vielleicht mal dran gewöhnen. Aber dieses Feedback aufzunehmen und versuchen, davon das Beste oder die Teile umzusetzen, das ist genau das, was die Sinne schärft. Das ist das, was dich insgesamt weiterentwickelt als Verein, als Mensch, als Fußballtrainer, als Fußballmannschaft. Davon bin ich fest überzeugt und deswegen ist dieses System der Mitgliedergeführtheit für mich auch so wichtig, weil ansonsten hast du tatsächlich jemanden, der gibt viel Geld, das ist gut im Fußball, das hilft ja auch viel manchmal, einige können damit besser umgehen, andere schlechter und wenn der dann wiederum seine netten Menschen um sich herum schart, mit denen er sich hervorragend harmonisch versteht, aber nie mehr kritische Fragen stellt, dann wird es nicht funktionieren. Ja, und das ist eben auch der Grund, warum auch viele investorengetriebenen Fußballclubs aus meiner Sicht deutlich underperformen. Das darf man immer nicht vergessen, wenn man immer von dem modernen Wechsel des Fußballsystems spricht. Es ist nicht toll oder nicht zwangsläufig erreichst du mit viel Geld auch viel. Ja.
Gott sei Dank.
Wie haltet ihr denn diesen Austausch, weil das ist ja schon relativ, ich sag mal jetzt in der Dreiviertelstunde, die wir über das Thema reden, relativ zentraler Punkt, dieser Austausch und der Diskurs unter den Mitgliedern und untereinander, Meinungen haben, austauschen, auch aushalten. Wie haltet ihr das hoch sozusagen, weil im normalen Leben hast du ja oft eine Situation, dass die mit Dingen unzufrieden sind, sehr laut sind, das könnten auch Minderheiten sein und man hat das Gefühl, das ganze Land schreit hier nein, dass ihr auch die aktiv in der Debatte sozusagen beteiligt, die vielleicht auch zufrieden sind oder sagen, ich bin jetzt im Moment, gerade läuft es gut und deswegen sage ich vielleicht auch gar nichts. Also, dass man den Diskurs eben nicht nur mit Einzelgruppen führt, sondern eigentlich immer, du hast gerade gesagt, ihr habt 30.000 Mitglieder, also dass die alle irgendwo zu Wort kommen in einer Art und Weise und eben nicht nur die gerade aktuell nicht mehr der Meinung sind.
Das nehme ich sehr gerne als Anregung mal mit für unseren Verein. Da sind wir nicht besonders gut drin, das muss man mal klar sagen. Wir hören natürlich sehr viel auf die natürlich auch aktiv sind und aktiv sind gerne Kritikerinnen. Wie gesagt, das schärft bei uns aber die Sinne. Das macht uns zu dem Fußballverein, der wir sind. Wir gehen eben nicht direkt in die Konflikte und sagen zu allem nein und das ist alles unfair und doof, was die sagen, sondern wir setzen uns damit sehr intensiv auseinander. Es gibt teilweise sogar Stimmen, wir setzen uns zu sehr damit auseinander. Das ist das, was du ja auch so ein bisschen ansprichst. Ich halte das aber für den richtigen Weg, um im Dialog zu sein und zu bleiben und auch Dinge aus diesem Dialog umzusetzen. Wichtig ist, und da haben wir noch keinen Weg gefunden, dass man sich auch, wie gesagt, mit den ruhigeren, die vielleicht auch 10 Jahre Mitglied beim FC St. Pauli sind, aber tatsächlich.
Aber hast du nicht zumindest, also ich wage jetzt mal die These, dass du als Fußballclub einen Vorteil hast. Du hast nämlich mehr oder weniger alle 2 Wochen beim Heimspiel, hast du große Teile auch dieser Gesamtheit im Stadion. Und natürlich sind auch da einzelne Gruppen lauter als andere. Aber wenn das sozusagen zu weit auseinandergeht, dann würde dir das, glaube ich, da auffallen. Also so habe ich es zumindest auch immer erlebt. Unsere Ostkurve macht sozusagen, geht vorne weg. Aber du nimmst schon auch die breite Mehrheit auf den anderen Tribünen dann war, ne? Und das sind ja, das ist jetzt nicht eins zu eins das Gleiche, aber es gibt eine große Schnittmenge zwischen Stadionbesucher und Mitgliedern an der Stelle.
Die gibt es. Aber wie gesagt, das ist jetzt, natürlich weiß ich, es gibt Tools, natürlich weiß ich, es gäbe Möglichkeiten. Es ist ein großes Thema beim FC St. Pauli, sind nicht auch diejenigen, die sich wirklich gerne einbringen und aktiv sind, die dann auch gerne mal lauter sind, sind das nicht auch so wie in Musik, jetzt komme ich wieder zur unternehmerischen Sache. Die Ärzte haben immer mal so einen Satz gesagt, wir brauchen vor allen Dingen 1000 ganz enge Fans. Ja, und mit denen kann man, und das sieht man auch an anderen Modellen, jetzt neu modern wären das so Bands wie BTS, so eine südkoreanische Boygroup, die wahnsinnig erfolgreich ist, die haben die BTS Army. Und die gehen mit denen durch dick und dünn und machen natürlich auf Social Media, die machen all das, was sich Unternehmen wünschen würden, was sie an Social Media Marketing sich teuer einkaufen müssen. Und das sind, oder bei den Ärzten eben, früher war es weniger Social Media Marketing, sondern die kaufen eben viel Merchandising, Vinyle und gehen auf Konzerte. Und das sind, du musst dich schon um deine Community kümmern. Das ist ganz wichtig, die Engsten, die bei dir sind. Und da geht es nicht immer um die Umsatzstärksten, also wenn wir jetzt aus genossenschaftlicher Sicht sprechen, oder um die Lautesten, sondern eben diese Balance hinzubekommen, das ist wichtig. Und bei uns kann man wirklich sagen, und da kann man ja gar nicht dankbar genug den Mitgliedern gegenüber sein, sie haben den FC St. Pauli aufgebaut, die Fans haben dieses gesellschaftliche Engagement reingebracht und wir dürfen das etwas als Dienstleister weiterführen.
Ich will nicht sagen, das ist das perfekte Schlusswort hier für die Runde.
Nee, aber es ist tatsächlich das eingetreten, was wir befürchtet haben. Wir reden eine Stunde und haben das Gefühl, wir sind gerade erst mittendrin. Aber so soll es ja auch sein. Man soll aufhören, wenn es am schönsten
ist. Genau, aber bevor wir aufhören, wir haben noch zwei Dinge, die wir auf jeden Fall, glaube ich, noch den Hörern mitgeben wollen. Das eine nach wie vor, auch wie in der ersten Staffel, wir haben eine Einflugschneise denkfutter@dmk.de. Das heißt, wer hier sich äußern möchte, Kritik, Anregungen, Wünsche, Autogrammkarten von Marco, alles ist möglich. Rege nutzen. Und wer uns über die Streaming-Portale folgt, kann uns auch dort bewerten. Auch da herzlich willkommen, das zu tun. Das ist das eine. Das andere ist neu, unsere Denkfutter-Playlist. Marco, willst du vielleicht unseren frommen Wunsch äußern?
Ja, wir sind im Grunde ja, Oke, auch durch dich ein Stück weit darauf gekommen, weil du eben neben Fußball Musik als wichtiges Element in deinem Leben hast, und wir haben ja gelernt, auch beim FC St. Pauli spielt Musik von Anfang an eine große Rolle, und wir haben gedacht, am Ende des Jahres wollen wir eine fertige Playlist mit den Lieblingssongs unserer Gäste, und Olli und ich werden dann auch noch etwas beisteuern, irgendwie veröffentlichen oder zumindest so für uns mal gedanklich haben, und deswegen würde es uns freuen, wenn du uns sagst, was dein Lieblingssong aller Zeiten ist, all time.
Oh, das ist immer die schwierigste Frage, die du jemandem, der sich so viel mit Musik beschäftigt, stellen kannst.
Dann sag das, was dir als erstes einfällt.
Nehmen wir Damon Albarn's Spoons.
Super. Sagt mir gar nichts, aber wir werden es gleich reinhören.
Ja, also das ist ein schöner, also ein super Musiker überhaupt. Und er hat ist einer der Köpfe hinter den Gorillas, aber er selber macht auch einige eigene Sachen. Und das ist ein Projekt, was er mit Musizierenden aus Mali aufgenommen hat. Das ist ein fantastisches Stück Musik. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ich bin nochmal sehr dankbar, dass ich eingeladen wurde, und das Thema Genossenschaft wird den FC St. Pauli in den nächsten Monaten tatsächlich aktiv beschäftigen. Und ich würde mich freuen, nochmal zum Thema Genossenschaften auch mit euch in Kontakt zu bleiben, weil da haben wir auch eine ganze Menge zu lernen.
Du darfst auch jederzeit wiederkommen. Nee. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Klasse.
Also ich hatte tatsächlich ein bisschen Respekt hier, gerade Einstieg in die zweite Staffel mit ordentlich Auflaufmusik. Eieiei, wie füllen wir die 45 Minuten? Aber wie du sagst, die Stunde ist irgendwie gefühlte 6 Minuten.
Ich kenne mich mit 45 Minuten aus, die gehen ganz schnell rum.
Komm, lass uns dem Ganzen hier ein Ende machen. Ich fand eine klasse Folge zum Start, freue mich auf die nächsten, und ich glaube, wir sind hier raus.
Jo, bis dann.
Danke euch. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Apfel für diese Folge. In 4 Wochen geht es weiter. Bis dahin schreibt uns unter denkfutter@dmk.de.